Hallo und herzlich willkommen zu Ihrem Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Hier ist Silvia Puhani und ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Heute bin ich nicht alleine. Heute habe ich Jasmin Beer im Interview. Hallo Jasmin, schön, dass du da bist.
Hallo, danke, dass ich da sein darf.
Ja, wir unterhalten uns heute über deine sehr, sehr erfolgreiche Masterarbeit. Und bevor wir damit einsteigen, wäre es total cool, wenn du dich allen unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mal vorstellst.
Ja, sehr gerne. Also ich bin Jasmin Beer, ich bin jetzt 34 Jahre alt, stehe seit 16 Jahren im Berufsleben, habe eigentlich im Controlling angefangen. Da fing es irgendwann an, ein bisschen langweilig zu werden und habe dann in meinem Unternehmen die Chance bekommen, in die interne Revision zu wechseln, wo ich diese Abteilung mitgegründet habe. Also ich habe die Abteilung von null auf mit aufbauen dürfen, was super spannend war, wo ich viel gelernt habe. Aktuell habe ich sie allerdings nach etwas über 3 Jahren wieder verlassen und arbeite jetzt im Prozessmanagement, weil dort mein Wissen und mein Können gerade mehr gebraucht wird.
Kannst du noch kurz was zu dem Unternehmen sagen, wo du arbeitest? Also wenn die interne Revision aufgebaut wurde, kann ich schon mal sagen, keine Bank, keine Versicherung, sondern so ganz grob.
Also damals war es die Medion AG, mittlerweile Medion GmbH. Die kennt man am ehesten von den Aldi-PCs von Anfang der 2000er vielleicht. Wir sind kein Aldi-Unternehmen, sondern eigenständig. Wir haben mal zur Lenovo-Gruppe gehört tatsächlich. Und Okay. Wir vertreiben PCs, Laptops, Staubsaugerroboter, solche Sachen.
Nicht schlecht. Also, dass man ja aus der internen Revision wieder rausgeht, ist noch nicht so richtig nachvollziehbar für mich, aber macht ja nichts. Einmal Revisor, immer Revisor, sage ich. Und vielleicht gehst du ja wieder zurück in die interne Revision. Wäre auch nochmal ein Thema für einen Podcast, so nach ein paar Jahren. Na, wie war es in der internen Revision? Wie ist es denn jetzt hinterher ohne interne Revision? Oder du meldest dich, wenn du wieder zurück bist. Ja, aber wir unterhalten uns heute über deine Masterarbeit. Was hat die denn für einen Titel?
Der offizielle Titel ist Förderung organisationalen Lernens durch die interne Revision. Der wird wahrscheinlich viele Fragen aufwerfen, weil organisationales Lernen ist jetzt kein Begriff, den man im gängigen Arbeitsalltag sonst nutzt.
Das stimmt. So, und der inoffizielle Titel?
Der inoffizielle Titel, den ich dieser Arbeit geben würde, ist: Kann die interne Revision mehr als prüfen?
Das finde ich super. Meine Meinung kennst du wahrscheinlich schon dazu, macht aber nichts. Aber wie bist du denn auf dieses Thema gekommen? Liegt ja jetzt halt nicht so auf der Hand.
Das stimmt. Ja, in meiner Zeit in der internen Revision habe ich vor allen Dingen festgestellt, die interne Revision hält enorm viel Wissen vor. Über die Prozesse, über die Organisation, über die Risiken der Organisation. Aber was man halt so in der Fachliteratur findet und auch was ich in vielen Gesprächen mit Kolleginnen und Kollegen aus verschiedenen Organisationen festgestellt habe, ist, in der internen Revision ist es oft so, man prüft das eine Thema und dann prüft man das andere Thema und die zwei berühren sich nicht wirklich miteinander. Vielleicht innerhalb der Abteilung, dass man sagt, oh, das hatte ich schon mal in der Prüfung von vor 2 Jahren oder von vor 3 Jahren. Aber dass dieses Wissen miteinander verknüpft wird und auch systematisch betrachtet wird, findet teilweise in der Abteilung statt, weniger aber in der Organisation. Also dass dem Vorstand, dem Aufsichtsrat oder generell dem Upper Management bewusst ist, ich habe da einen Wissensschatz, den ich nutzen kann. Ich habe da eine Quelle, die mir erklären kann, wie mein System, wie meine Organisation funktioniert.
Super. Musstest du deinen Professor lange davon überzeugen, dieses Thema zu nehmen oder ging das relativ einfach?
Nee, überhaupt nicht. Also ich habe Organizational Management studiert, wo es eben genau um solche Themen geht. Und meine Professorin war direkt Feuer und Flamme. Sie meinte, es ist endlich mal kein Homeoffice-Thema.
Ach so, Sie anderen schreiben immer alle, warum mobiles Arbeiten so super ist oder wieso oder welche Auswirkungen das hat. Und
nicht alle, aber es ist wohl ein sehr beliebtes Thema aktuell.
Das kann ich mir vorstellen, das ist auch eine beliebte Variante. Ja, was hast du denn gedacht, was rauskommt? Also als Revisorin hast du natürlich gedacht, yo, yippie-yay, das wird super, klar, geht das?
Meine Erwartungshaltung war, dass die interne Revision definitiv fähig ist, mehr als nur eine Regelabweichung, also eine nicht greifende Kontrolle tatsächlich festzustellen. Die Interviews mit all diesen wundervollen Menschen, die mit mir Interviews geführt haben, haben das dann am Ende auch bestätigt. Also die Praxis zeigt, die interne Revision kann mehr. Man muss es halt nur nutzen.
Okay. Und das wollen wir natürlich alle, dass es stärker genutzt wird. Wie bist du denn da vorgegangen?
Ah, also erstmal habe ich viel gelesen. Das gehört zu einer wissenschaftlichen Arbeit leider oder vielleicht auch zum Glück dazu. Und dann habe ich mir aus dem Netzwerk, weil dadurch, dass ich ja selber interne Revisorin damals war, kannte ich natürlich auch interne Revisorinnen und Revisoren quer über den Globus verteilt und habe dann in meinem Netzwerk gefragt, ob die Leute mit mir Interviews führen möchten. Und ganz viele haben ja gesagt, das dann auch zu ganz vielen tollen, spannenden Gesprächen geführt hat. Und diese Interviews habe ich am Ende ausgewertet. Und dabei sind halt verschiedene Themengebiete rausgekommen, die ich am Ende in ein Modell überführt habe, wie eben dieses organisationale Lernen stattfinden kann im mithilfe der internen Revision. Vielleicht, um die Leute einmal kurz zu erklären, was dieses organisationale Lernen eigentlich ist. Es gibt eine Theorie aus den 70ern. Wenn man das nachgucken möchte, die zwei Herren, die das entwickelt haben, heißen Argiris und Schön. Und die haben gesagt, in einer Organisation findet Lernen statt durch die Menschen da drin. Und zwar einmal als sogenanntes Single Loop Learning und als Double Loop Learning. Single Loop Learning heißt, es beschäftigt sich damit, ob die Fehler innerhalb einer Regel, innerhalb eines festgelegten Prozesses behoben werden. Also eine Kontrolle schlägt an, der Fehler wird behoben, der Prozess läuft ganz normal weiter. Das ist das Alltagsgeschäft, was wir alle kennen, wo auch viele Revisorinnen und Revisoren mit zu tun haben. Das Double Loop Learning hingegen beschäftigt sich nicht damit, die Kontrolle schlägt an und der Fehler wird behoben, sondern da geht es darum, dort wird hinterfragt, ist denn die Regel, die diese Kontrolle überprüft, überhaupt noch richtig? Ist dieser Prozess, den wir da haben, überhaupt noch zeitgemäß? Sind die Gegebenheiten noch so, wie wir das damals hatten, als dieser Prozess oder diese Regel etabliert wurde? Das guckt also sehr viel weiter. Warum sie es Double Loop Learning genannt haben, weiß ich nicht. Ich habe mich dem dann einfach so hingegeben.
Okay, gut. Also ich denke mal, die Theorie war natürlich Double Loop Learning, wird in der internen Revision betrieben, treibt die interne Revision auch hoffentlich voran in den Unternehmen. Also du hast ja gerade gesagt, du hast da so ein Modell daraus abgeleitet aus den Interviews. Wie sieht das denn aus?
Es ist schwer, das zu erklären, ohne das Bild den Leuten zu zeigen. Aber man kann sich im Grunde vorstellen, wir haben unten die Organisationskultur als Basis von allem. Die Organisationskultur gibt vor, wie die interne Revision wahrgenommen wird, wie die interne Revision agieren kann, welche Chancen sie überhaupt hat. Das ist fest verankert in der Kultur. Das zu verändern, ist enorm schwierig. Das bildet die Basis für alles. Und die Organisationskultur beeinflusst die interne Revision. Gleichzeitig beeinflusst die interne Revision mit den Themen, die sie wichtig macht, mit den Themen, die sie relevant macht oder wie sie zum Beispiel auch mit Fehlern umgeht, wiederum die Organisationskultur. Ne, wenn ich mit Leuten, du hattest, glaube ich, dieses Beispiel so schön gebracht, wenn ich mit jemandem auf den Finger zeige und sage, der hat das aber falsch gemacht, werden da Fehler in der Kultur am Ende ganz anders wahrgenommen, wie wenn man sagt, okay, wir arbeiten jetzt hier lösungsorientiert. Und eben auf dieser Organisationskultur steht die interne Revision. Und die besteht so, egal was sie tut, egal wie groß sie ist und egal wo sie ist, aus vier Bereichen. Ihrem Selbstverständnis, der Objektivität, die halt die Basis für unsere Arbeit ist, den Kompetenzen, die sie sich selber gibt und die sie für relevant erhält, und den Beziehungen, die sie pflegt. Und diese vier Dinge sind einfach das, was die interne Revision am Ende ausmacht. Das ist der Kern der internen Revision. Und wenn man sich das jetzt vorstellt, wir haben die Organisationskultur und wir haben die interne Revision, die da oben drauf steht, dann haben wir von links und rechts zwei Einflüsse. Einmal das Management und den Vorstand von innen heraus aus der Organisation, die einfach vorgeben, was für Themen gibt es, was ist relevant, ist die interne Revision eher das notwendige Übel oder ist das ein relevanter Partner für uns? Das wird von innen heraus als Einfluss auf die interne Revision, als Druck auf die interne Revision gegeben. Von außen heraus haben wir gleichzeitig die sogenannte VUCA-Welt. Das ist ein Begriff, der in den letzten Jahren ein bisschen häufiger vorkam. VUCA steht für Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity und beschreibt im Grunde die Umwelt, in der wir uns bewegen. Und diese VUCA-Welt drückt halt gleichzeitig auch noch auf die interne Revision, weil wenn ich als interne Revision ignoriere, in was für einer Welt sich die Organisation bewegt, ignoriere ich am Ende Risiken. Was, wenn wir uns mal das genauer angucken, nicht unbedingt das Beste ist für so eine interne Revision.
Genau, also ein Beispiel für diese Risiken von außen, das wäre wahrscheinlich diese Umfrage Risk in Focus, die immer gemacht wird.
Genau, das ist ein ganz wunderbares Beispiel dafür.
Okay.
Dass das eben nicht ignoriert wird, sondern in die Arbeit der internen Revision mit einfließen muss, damit sie effektiv arbeitet.
Also eine Runde nochmal drüber nachdenken, was da drin steht. So, und dann hat man als Revision ein Problem.
Meistens ja.
Genau, also der Vorstand will was, der Aufsichtsrat vielleicht auch. Und von außen gibt es auch noch was. Ja, und dann?
Ja, und dann haben wir erstmal unser Grundgerüst. Und die interne Revision kann damit zwei Aufgaben schultern. Einmal das vorher beschriebene Single-Loop-Learning, was aus Regelabweichungen feststellen und Korrekturenvorschlagen besteht. Und auf der anderen Schulter steht dann ihre Rolle im Double-Loop-Learning. Sie kann Systemverständnis erzeugen, weil sie eben das System der Organisation versteht. Sie kann veraltete Prozesse aufdecken und sagen, Leute, da funktioniert was nicht, weil sich die und die Umweltbedingung geändert hat. Oder auch, weil sich die und die Bedingung innerhalb unseres Unternehmens geändert hat. Und sie kann Strategiewechsel unterstützen, weil sie dieses Wissen hat. Und zwischen diesem Single-Loop-Learning, dem Double-Loop-Learning und der internen Revision, die beides kann, fließen auch ständig Informationen hin und her, die die interne Revision beeinflussen, gleichzeitig aber auch die Regelabweichungen und das Double-Loop-Learning im Systemverständnis, weil wenn ich zum Beispiel eine fehlerhafte Kontrolle irgendwo finde, also eine Regelabweichung, die nicht mehr detektiert werden kann, kann das gleichzeitig in ein Double-Loop-Learning führen, weil ich dann einen veralteten Prozess gleichzeitig mit aufdecke, der dann in der Struktur der Organisation verändert werden kann. Okay. Man muss allerdings dazu sagen, die interne Revision ist kein Change-Manager. Sie macht darauf aufmerksam und sie hat eine beratende Funktion. Sie kann jetzt allerdings nicht sagen, hey, ich verändere jetzt diesen Prozess. Ach, und in einem Jahr gucke ich nochmal drüber, ob es richtig ist. Dann kann ich mich eigentlich wie so ein Wellensittich vor den Spiegel stellen und sagen, habe ich gut gemacht.
Ach, das macht man? Und man darf auch nicht sagen, I told you so, wenn es dann doch nicht gemacht wurde und dann schief geht. Habe ich übrigens jetzt in der Tagesschau gelesen, die Sicherheitsvorkehrungen beim Louvre wurden anscheinend von Prüfern bemängelt. Ich glaube, da müsste ich mir jetzt auch richtig auf die Zunge beißen, dann nicht zu sagen, Mensch, habe ich euch doch gleich gesagt.
Ja, naja. Man kann hinter verschlossener Tür einen kleinen, ich habe es euch ja gesagt, Tanz aufführen.
Genau. Okay, gut. War das schon ein ganzes Vorgehensmodell oder kommt da noch was dazu?
Ich könnte jetzt noch ganz, ganz viel zu den Ergebnissen erzählen, aber ich glaube, das sprengt irgendwann die Zeit.
Ja, ich würde auch erst noch mal einen Schritt zurückgehen. Und zwar, du hast ja gesagt, du hast Interviews geführt und die ausgewertet.
Genau.
Das ist ja so ähnlich, wie wenn wir prüfen, wir interviewen Leute, wir werten es dann aus. Was ich mich immer frage, wie kann man denn aus diesem ganzen Salat, den man dann erhält, diese Ergebnisse rausziehen? Und vielleicht kannst du ja dann auf ein paar Ergebnisse nochmal eingehen, weil du hast ja verschiedene Leute interviewt. Wie viel waren es denn genau?
7.
Gut, wundert mich jetzt, dass es reicht für so eine Arbeit, aber es ist ja sowieso aufwendig genug, schätze ich jetzt mal. Aber wie ziehst du dann aus diesen 7 Leuten und was die gesagt haben, deine Ergebnisse raus?
Also zunächst bildet man sogenannte deduktive Kategorien. Die werden aus der Theorie herausgebildet, ne? Also zum Beispiel Single-Loop-Learning, Double-Loop-Learning, Informationsverteilung, VUCA-Welt, interne Revision. Das sind so 5 Überkategorien, die sich aus der Theorie heraus ergeben. Man kann das noch ein bisschen weiter aufgliedern, wenn man möchte. Das wird aber meistens erst im 2. Schritt gemacht. Man geht also durch diese ganzen Interviews durch. Da gibt es spezielle Software dafür, die man nutzen kann und ordnet Aussagen aus den Interviews, diesen deduktiven Kategorien, zu, die man aus der Theorie herausgebildet hat. Danach nimmt man sich das Ganze nochmal vor und bildet sogenannte induktive Kategorien. Das sind dann Kategorien, die sich aus den Interviews heraus, aus den deduktiven Kategorien heraus organisch ergeben. Also zum Beispiel beim Double Loop Learning hat man dann noch Unterkategorien, wo es dann um Strategie geht, wo es um Prozesshinterfragung geht, wo es um Systemsicht geht. Oder bei der internen Revision hat man dann nochmal Unterkategorien, wo es dann um die GIAs geht, wo es um das Selbstverständnis geht, wo es um die Beziehungen geht. Und so bricht man das immer weiter herunter. Man kann auch Unterkategorien zu den Unterkategorien bilden, wenn man lustig ist, bis man am Ende ein Gefühl dafür hat, was sind die Kernelemente dieser Aussage. Und das wird am Ende wieder geclustert in verschiedene Punkte und mit Beispielzitaten aus den Interviews unterlegt, damit man halt nachweisen kann, ich komme auf das Thema Systemsicht aus dem und dem und dem Zitat heraus.
Okay, und dann ist es so, dass nicht alle 7 das Gleiche sagen müssen, sondern wenn einer etwas sagt, wo du sagst, yo, das passt total, dann nimmst du diese eine Aussage.
Nein. Natürlich haben die Leute kriegen alle den gleichen Fragebogen und damit auch alle die gleichen Fragen. Natürlich beantwortet jeder diese Fragen so, wie es ihm oder ihr am besten passt. Und da ist dann Kontext ein ganz wichtiges Thema. Also in welchem Kontext werden bestimmte Aussagen getätigt? In welcher Beziehung stehen Aussagen zueinander? Also wurde eine Aussage eher in dem Kontext von Aufsichtsrat und Vorstand getätigt oder eher im Kontext von den Aufgaben der internen Revision? So als Beispiel. Und aus dem Kontext heraus arbeitet man das Ganze aus. Also mein ganzes Arbeitszimmer war plakatiert mit verschiedensten Aussagen, die ich dann so wie im Film mit Fäden angefangen habe, miteinander zu verbinden, um da Cluster bilden zu können.
Also meine Frage wäre jetzt, war das Schwierigste, das zu clustern oder was war das Schwierigste?
Für mich persönlich war das Schwierigste, meine Gedanken so zu formulieren, dass sie jemand, der nicht in meinem Kopf ist, versteht.
Das kann ich nachvollziehen.
Also das Clustern, dadurch, dass ich mich halt intensiv und eigentlich außer in den 8 Stunden, in denen ich geschlafen habe, nur mit dieser Arbeit beschäftigt habe in gewissen Zeiten, war das für mich noch nicht mal so das Problem, das richtig zu clustern und zusammenzufassen. Weil es war halt logisch in meinem Kopf. Wie gesagt, das Problem war eher, das dann zu Papier zu bringen.
Mhm. Was dir ja sehr gut gelungen ist. Ich glaube, du hast sogar eine Auszeichnung dafür gekriegt, oder?
Noch nicht offiziell. Die Zeugnisübergabe ist erst nächstes Jahr, aber mal gucken.
Okay, super. Klasse. Ja, ich habe ja deine Arbeit gelesen und fand sie auch richtig klasse und habe mir gedacht, boah, hätte ich wahrscheinlich niemals so hinbekommen.
Dankeschön.
Nee, also wirklich großes, großes Lob. Was ich natürlich oder was ich mich dann gefragt habe, ist, du hast ja die IAA-Standards als Grundlage auch genommen. Also da war ja auch noch ein Aspekt dabei, können einem die IAA-Standards helfen oder irgendwie sowas?
Genau, also ich habe mir angeguckt, ob das, was ich vorher beschrieben habe mit diesem Modell, also dass die interne Revision eben mehr kann als nur Regelabweichungen feststellen, ob das überhaupt geht, ob sie überhaupt die Grundlage in den Standards dafür hat. Und ich war positiv überrascht tatsächlich, wie viele Möglichkeiten die GIAs bieten, also wie sehr sie genau diesen Punkt fördern wollen, indem sie halt sagen, okay, legt mehr Fokus auf Beratungsleistungen zum Beispiel, weil das umfasst das am Ende ja auch.
Mhm. Gut. Und was mich dann nochmal interessieren würde, weil du ja, oder was mich jetzt noch interessiert ist, du hast ja gesagt, okay, es gibt den äußeren Einfluss auf die interne Revision, VUCA, Umwelt, können wir nicht ändern, nehmen wir so hin. Und dann gibt's noch den inneren Einfluss auf die interne Revision, also von Vorstand, Aufsichtsrat, Geschäftsführung. Deswegen meine Frage diesbezüglich, was ist denn das Ergebnis deiner Arbeit, falls das da auch vorkam? Wann kann eine interne Revision so wirksam wie möglich sein?
Ganz kurz gesagt, wenn man sie lässt. Also wenn Vorstand und Aufsichtsrat sagen, ich möchte, dass dieser Wissensschatz, von dem das Ganze ja ursprünglich mal ausging, dass dieser Wissensschatz genutzt wird. Ich möchte, dass das nicht irgendwo in irgendeiner Dokumentenablage versauert, sondern ich möchte dieses Wissen aktiv einbringen in meine Strategieprozesse, in meine Change-Prozesse, darin, wie ich Sachen wahrnehme, in mein Prozessmanagement. Das muss vom Vorstand auskommen. Da kann man den besten und tollsten internen Revisor da sitzen haben. Wenn der Vorstand sagt, du prüfst mir nur die Reisekosten und sonst nichts, hat der keine Chance.
Und jetzt kommt natürlich die nächste Frage, die sich daran anschließt. Also wenn ich jetzt sage, wir Revisoren untereinander, wir erzählen uns ja immer, natürlich will es der Vorstand. Was soll er denn sonst wollen, wenn er so ein Potenzial im Haus sitzen hat? Wie ist denn da so deine Rückmeldungsquote gewesen? Ist diese Nachfrage und diese Unterstützung seitens Vorstands- und Aufsichtsrat durchgängig so gegeben oder ist es auch mal mit Ausreißern verbunden? Mal so, mal so.
Ja, also ich habe jetzt, weil ich mir eben nur die Seite der internen Revision angeguckt habe, nicht mit Vorständen und Aufsichtsräten gesprochen. Das wäre vielleicht was für eine Doktorarbeit, wenn mir irgendwann mal wieder langweilig wird.
Mhm.
Die Erfahrung aus meinen Gesprächen zeigt, dass die Motivation davon tendenziell eher von internen Revisoren als von Vorständen ausgeht. Ich weiß nicht, ob den Vorständen dieses Potenzial einfach nicht bewusst ist, ob sie es gewillentlich ignorieren. Das kann ich nicht sagen, da habe ich keinerlei Datenlage zu.
Mhm. Also der Wunsch der internen Revision ist definitiv vorhanden.
Sie kann es auch leisten.
Und sie kann es auch leisten, mehr als zu prüfen. Die GIAs unterstützen die interne Revision dabei oder sagen wir mal so, behindern sie nicht daran, dass sie sagen, nichts da, ihr müsst nur prüfen, ihr dürft nicht beraten. Was könnte man denn sonst noch tun? Hast du da eine Idee? Ich frage mich das seit, weiß ich nicht, mehr als 25 Jahren.
Ja, man kann vielleicht so ein bisschen sneaky so das ein oder andere Mal in einem Meeting unterbringen. Also wenn man es schafft, schon mal in einem Informationsfluss stattzufinden, hat man schon mal durchaus Chancen, eigene Ideen oder aufmerksam zu machen auf irgendetwas, was einem so begegnet ist in seiner Arbeit.
Das heißt, du sagst jetzt, die interne Revision muss als allererstes mal versuchen, überall dabei zu sein, damit sie alles mitbekommt. Informationsflüsse, Kommunikationsrunden und, und. Das ist praktisch Schritt 1. Bring dich da ein oder schau, dass du da die Informationen erhältst, dass du auf den Meetings davor und danach bist, dass du da mal was einfließen lassen kannst.
Genau, also das würde schon sehr viel bringen. Einmal, weil man dann im Kopf der Leute stattfindet, weil man präsent ist. Gleichzeitig pflegt es aber auch wieder Beziehungen. Und Beziehungen sind nun mal wichtig, damit man Sachen platzieren kann, damit man Dinge verändern kann.
Und dieses Beziehungen pflegen ist anscheinend jetzt in den GIAs stärker drin, als es vorher war, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also es wird in verschiedensten Punkten immer wieder benannt, dass man Beziehungen zu den Auditees, zum Vorstand, zum Aufsichtsrat pflegen sollte.
Mhm. Ja, kann ich gut nachvollziehen. Das ist definitiv auch sehr, sehr praxisrelevant. Gab es denn auch überraschende Ergebnisse bei deinen Interviews und deiner Arbeit?
Dadurch, dass ich ja selber in der internen Revision zu diesem Zeitpunkt gearbeitet habe und auch schon auf verschiedensten Veranstaltungen war und mich mit anderen Revisorinnen und Revisoren unterhalten habe, war jetzt nichts, was mich so komplett vom Hocker gehauen hat tatsächlich. Was mich positiv überrascht hat, war, wie viel die GIAs das Double Loop Learning zulassen.
Mhm.
Das war tatsächlich etwas, was mich dann am Ende sehr gefreut hat.
Hattest du so nicht erwartet?
Nicht in dem Maße, nein. Ich dachte, sie sind restriktiver.
Okay, das ist doch schön. Gut, was fehlt denn noch, Jasmin?
Ich kann nur die Kolleginnen und Kollegen anhalten. Lasst euch nicht unterkriegen. Ihr könnt das, ihr wisst, dass ihr das könnt. Einfach mal einen Vorschlag machen. Einfach mal reinschieben.
Einfach mal einen raushauen. Okay, genau. Und nebenbei müssen wir irgendwie deine Arbeit oder deine Ergebnisse noch bei den Vorständen und Aufsichtsräten platzieren, damit die Nachfrage ansteigt.
Ich bin gerne bereit, in Gespräche zu gehen.
Also wir dürfen dich dann vermitteln. Das finde ich
gerne.
Super. Klasse. Dann sind wir gleich bei den Kontaktdaten. Falls Leute sagen, yay, mein Vorstand, dem würde ich doch gerne mal die Jasmin Bär nahelegen. Wie könnten die dich erreichen? Wahrscheinlich über LinkedIn am besten, oder?
Über LinkedIn, über Xing, das sind die einfachsten Varianten.
Wunderbar. Okay, also alle Zuhörerinnen und Zuhörer, welche Vorstände noch ein bisschen Input brauchen, wie ihre interne Revision noch besser genutzt werden kann oder wie die Unternehmen das Double Loop Learning noch weiter perfektionieren können, damit sie noch besser aufgestellt sind. Die sollten sich an Jasmin Bär wenden und die hilft dann den Vorständen und Aufsichtsräten weiter. Finde ich super.
Klasse. Mit ganz viel Passion.
Das merkt man. Und ich bin gespannt, wann du wieder zurück in der internen Revision sein wirst.
Ich auch.
Und dann sprechen wir uns wieder, wenn die Doktorarbeit kommt.
In 10 Jahren vielleicht, aber ja.
Finde ich super. Okay, dann herzlichen Dank für dieses Interview und dass du uns deine Masterarbeit vorgestellt hast. Und wir hören uns wieder, wir sehen uns bestimmt wieder. Die Revisionswelt ist klein.
Danke, dass ich da sein durfte. Alles Gute.
Ja, dir auch. Tschüss.
Tschüss.